Willkommen zum Podcast 40 Jahre VSF Meilensteine. 1985 in Bremen gegründet, haben sich 40 Händler zusammengetan, um gemeinsam einzukaufen, Qualitätsprodukte für Alltagsradler zu finden, hierarchiefreies Arbeiten zu kultivieren und verkehrspolitisch aktiv zu sein. Also ihr seht schon oder ihr hört, es ging um mehr als nur um das Fahrrad. Auf dem Weg bis 2025 hat es einige Meilensteine in der VSF-Geschichte gegeben, die den Verband geprägt und stolz gemacht haben. Ein paar davon sind in dieser Jubiläumsausgabe des VSF zu hören. Ich selbst begleite den VSF seit 1991, zuerst als Händler, dann für 6 Jahre als Vertreter eines Lieferanten und seit 2012 als Mitarbeiter des VSF. Deshalb ist es mir eine besondere Ehre, euch da draußen mit auf die Reise zu nehmen. Wir beginnen unsere Reise, der Verband ist bereits 2 Jahre alt, unterwegs mit einem A-Modell aus Bremen mit der VSF Fahrradmanufaktur. Ich begrüße Jürgen Schnier. Hallo Jürgen.
Du kannst mir, glaube ich, die Geschichte der Fahrradmanufaktur näher bringen. Ist das so?
Ja, ich denke schon, soweit ich mich gut erinnern kann, auf jeden Fall. Ja, das kann ich gerne machen. Die alternativen Fahrradläden haben ja Ende der 70er, 80er Jahre schon kleine Einkaufsgenossenschaften gegründet. Die haben quasi schon bei Herstellern am Markt und bei Großhändlern angekauft. Die eigenen Räder letztendlich gemacht, spezifiziert. Und das Ergebnis war nicht immer so super. Das muss man sagen. Es hat teilweise geklappt, teilweise auch nicht. Und das ist dann natürlich ein riesen Erfahrungshintergrund, den wir damals schon als Fahrradgeschäft hatten. Später kam der VSF dazu, 1985. Und dann haben wir in Bremen die Idee gehabt, mein Gott, warum wollen wir das nicht besser machen oder anders machen, wie auch immer, damit Kommunikation und Produktqualität zusammenkommen. So, das war letztendlich der Grundgedanke, den wir hatten. Und dazu gehört natürlich auch viel Gründermut dazu, nach vorne zu gehen. Und das war die Basic quasi.
Jetzt habe ich ja schon einige Interviews zu den Meilensteinen geführt und ich habe immer das Gefühl, dass der VSF so initiativ gewesen ist, gerade in den Anfangsjahren unheimlich innovativ und eigentlich immer auf der Suche nach der besseren Qualität. Jetzt sagst du, ihr habt dann 87 die Manufaktur gegründet. Hat das denn von vornherein geklappt mit einer besseren Qualität oder hat das auch gedauert?
Na, natürlich nicht. So einfach war die Geschichte nicht. Wir hatten ein ökonomisches Gutachten in Auftrag gegeben. Heutzutage würde man dazu sagen, ja, wie sagt man, ein Meinungsbild erstellt, ein Gutachten und wir brauchen natürlich Kapital auf der einen Seite, was wir auch von den Bremer Banken dann auch bekommen haben auf Basis dieses Gutachtens. Wir haben letztendlich vom VSF später auch Einlagen erhalten, weitere Gelder erhalten. Wir haben auch Fördergelder aus Bonn, damals war es noch Bonn und nicht Berlin. Also das mussten wir machen. Wir mussten auch Ware bekommen. Das war nicht so einfach. Denn es war ja nicht so, dass wir nur mit offenen Armen empfangen wurden, sondern wir sind tatsächlich ein Dreivierteljahr durch Deutschland und Europa getourt und haben versucht, Hersteller anzusprechen. Die einen haben gedacht, ja, das ist eine Chance, auch mit dem VSF, mit der VSF Fahrradmanufaktur Geschäfte zu machen. Andere haben gesagt, oh Gott, da kommen jetzt schon wieder die alternativen grünen Spinner, bloß die Türen zu, alles zu, wir wollen das nicht. Also das war wichtig, wir brauchten eine Halle, die haben wir bekommen auf dem ehemaligen AG Weser-Gelände in Bremen. Dort war die eine der größten Werften in Deutschland, leider insolvent gegangen. Wir haben natürlich Personal gesucht, was nicht so einfach war zu der Zeit. Man muss auch sagen, wir hatten ja die Überschrift selbstverwaltet ohne Chefs, das hat viele angezogen, aber auch mit dem falschen Tenor, das muss man im Nachhinein deutlich sagen. Heute kann ich drüber schmunzeln, damals ja. Nicht so, um ehrlich zu sagen. Aber das A und O ist bei der VSF natürlich, muss man das so sehen, der VSF brachte den Markt mit, den Absatzmarkt, den Vertrieb. Und das war das A und O letztendlich auch des Gutachtens und der Umsetzung. Und das war letztendlich das Fund, was wir als Fahrradmanufaktur hatten.
Jetzt ist es ja 87 so gewesen. Ich würde mal vermuten, es waren ungefähr 75, 80 Betriebe im VSF. Ist das ungefähr so? Stimmt das?
Ja, glaube ich, noch vollkommen richtig. Ein bisschen weniger, aber ungefähr, das ist die Größenordnung, ja.
Ja. Und haben die denn alle dann auch Manufakturräder vertrieben?
Nein, natürlich nicht. Das war ja auch ihr gutes Recht auf der einen Seite, die Produkte auszusuchen, die sie gut fanden, die in der Qualität vernünftig waren und die auch preislich noch so waren. Das war ja eine Schere, die manchmal etwas auseinanderging, aber auch normal aus Ladensicht. Das ist richtig. Wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir mit dem Absatzmarkt natürlich etliche Räder auch anbieten konnten, auch verkaufen konnten, aber nicht so in der Spitze, wie wir uns das manchmal auch vorgestellt haben.
Ja,
Genau, das heißt, ihr seid dann auch gewachsen, mit den Aufgaben gewachsen und mit der Zeit gewachsen. Irgendwann, meine ich, in Erinnerung zu haben, gab es im VSF die ganz lange Diskussion darüber, ob die Fahrradmanufaktur auch außerhalb des VSF verkaufen kann. Wann war denn das?
Ja, war das, glaube ich, Anfang der 90er Jahre, schon relativ früh. Und das hängt immer damit zusammen mit den Marktschwankungen. Das heißt, ein Markt läuft ja nicht immer linear. Wir können ja nicht planen, dass wir pro Jahr 5.000, 10.000, 20.000 und wie viel auch immer verkaufen, sondern es ging auf und ab. Das war einfach damals auch so. Die Einbrüche im Markt waren da und dann hat man natürlich einen hohen Warenbestand, Kapitalbindung und schon sitzt man da. Und auch die Fahrerläden konnten natürlich nicht mehr abnehmen. Und da kam natürlich sofort die Diskussion auf, dass wir einen zusätzlichen Markt brauchen, um letztendlich weiterhin liquide zu sein und weiter also produzieren zu können. Aber das hat nicht immer gut funktioniert.
Jetzt würde ich ja sagen, aus einer Initiative von Händlern ist so eine Marke entstanden. Und ich finde ja, ich war damals auch einer der Händler, die verkauft haben und auch wirklich gut verkauft haben. Jetzt meine Frage, die Marke hat ja irgendwann auch einen eigenen Wert gehabt. Die wurde ja sehr berühmt, würde ich jetzt sagen, für die damaligen Verhältnisse. Also würdest du das genauso beurteilen aus heutiger Sicht? Du bist ja noch ein bisschen auch im Markt oder zumindest am Markt unterwegs. Würdest du auch sagen, dass die Marke Fahrradmanufaktur damals echt schnell an Wert gewonnen hat und eigentlich auch einen Bekanntheitsgrad gewonnen hat, der darüber über den VSF hinausging?
Ja, auf jeden Fall. Das haben wir alle gespürt, das hat uns auch mit viel Leidenschaft und Freude bereitet, dass wir sehen konnten, dass wir das in die Hand genommen haben und dass vor allen Dingen dieser Marketingwert extrem gut war. Ne? Ja. Marketingwert einer Marke, was es letztendlich ausmacht. Und das ist rasant nach oben geschnellt. So, das muss wachsen, allerdings sind die Strukturen nicht mehr mitgewachsen von dem Erfolg her. Das war sicherlich ein Grundproblem. Ja. Und nein, der Wert der Marke ist ja sicherlich immer noch da, aber auf einem anderen Level als damals.
Ja, also vielen Dank, Jürgen, für den Einblick in die Anfangszeit, in die Anfangsphase. Ich finde das total spannend und auf der Jahrestagung wirst du sicherlich noch ein bisschen erzählen können, vielleicht ein paar Sätze mehr darüber. Vielen Dank dafür.
Warum nicht? Gerne.
Für den nächsten Meilenstein haben wir neue Reifen aufgezogen und begeben uns von Bremen nach Reichshof in Gummersbach. Von dort ab 73.000 Kilometer um die Welt und wieder zurück nach Reichshof. Zum Sitz der Firma Schwalbe, Bohle. Schönen guten Tag, Herr Bohle.
Es geht um den Schwalbe-Marathon. Sagen Sie uns doch mal ganz kurz, wie der entstanden ist.
Ja, wie ist der Schwalbe-Marathon entstanden? Die Grundlage des Schwalbe-Marathons ist selbstverständlich ein schon in den 70er Jahren markteingeführter Schwalbe-Fahrradreifen. Mein Vater sehe ich gerne als Pionier des modernen Fahrradreifens. Das heißt, der erste Schwalbe-Reifen war schon ein weitgehend pannenresistenter und langlebiger Reifen. Aber ich glaube, er hat seine richtige Qualitätsgüte erst durch eine im Grunde genommen zufällige Geschichte erfahren. Und vielen wird der Name Wolfgang Reiche bekannt sein. Wolfgang Reiche als ADFCler und Berufsschullehrer hat im Jahr 81 sich entschieden, seinen Lehrerberuf erstmal aufzugeben und eine Weltreise zu starten, eine vierjährige Weltreise, die ihn über 73.000 Kilometer einmal um den Erdball geführt hat. Und als Berufsschullehrer und durchaus auch wissenschaftlich geschulter Mensch hat er diese Mission, nämlich einen Prototypen eines Fahrradreifens, der den besonderen Ansprüchen einer Weltreise mit vielen unterschiedlichen Bodenqualitäten, klimatischen Bedingungen standzuhalten, hat er immer wieder Prototypen erhalten, diese penibel genau immer wieder Reifenabschnitte und eben besagte Diagramme zurückgeschickt und auf der Grundlage haben wir weiterentwickelt und so ist am Ende ein Reifen entstanden, der sozusagen dann, und wir sind dann intern in eine Namensfindung gegangen, der Name stand anfangs gar nicht fest, sondern ist dann in einer ganz internen Sitzung, machte ein Außendienstmitarbeiter und uns den Vorschlag, warum nennen wir den Reifen nicht Marathon? Und so war der Marathon Mitte der 80er Jahre geboren.
Also dem Mitarbeiter gehört ja ganz viel Lob, weil der Marathon ist ja jetzt sozusagen eigentlich der Inbegriff eines langlebigen Reifens und das ist damals entstanden. Was haben denn die VSF-Betriebe dazu beigetragen, dass der salonfähig geworden ist?
Ja, die VSF-Betriebe, zu denen natürlich zu der Zeit schon intensive Kontakte bestanden, als der VSF gegründet wurde, war Schwalbe schon 10 Jahre etwa im Markt. Und es gab immer wieder auch aus den VSF-Läden heraus natürlich der Anstoß, den Fahrradreifen noch immer besser zu machen. Und die Kultur des VSFs war ja sehr stark auf Qualitätsprodukte und Alltagsradeln fokussiert. Und das war natürlich für uns genau das Umfeld, das wir brauchten, um ein Produkt wie den Marathon dann in die Vermarktung zu bringen. Es ist sicherlich auch kein Zufall, dass die Gründung und auch der Erfolg des VSF stark mit dem Haus Bohle, der Marke Schwalbe und auch dem Marathon zusammengefallen ist, weil es irgendwo ja auch eine Umbruchszeit war, die sozusagen endlich aufräumte mit dem 60er und 70er Jahre Image deutscher Fahrräder und auch deutscher Fahrradteile und damit im Grunde genommen eine Richtung aufzeigte, die uns und mein Vater damals, der ja klein angefangen hat, echt motiviert hat, Größeres in der Entwicklung zu sehen und sozusagen auch die betrieblichen Strategien ganz nadelspitz sozusagen auf dem Bereich Fahrradreifen dann zu konzentrieren.
Damals ist ja im VSF auch die Fahrradmanufaktur entstanden als ein Kind des VSF, um wirklich hochwertige Alltagsräder zu produzieren, die es damals ja so nicht gab. Es gab ganz viele Sporträder, aber hochwertige Alltagsräder für den Stadtverkehr oder für die kurzen Wege im Alltag, das war ja ziemlich unüblich. Das heißt, irgendwie da fiel ja auch was zusammen, was irgendwie dann später irgendwie sehr stark zusammengehörte. Also der Marathon als Ausstattungselement eines hochwertigen Alltagsrades ist ja sozusagen ein Kern Ihres Geschäfts und unseres Geschäfts, würde ich jetzt mal sagen.
Auf jeden Fall. Also der VSF ist für uns ein Paradebeispiel dafür gewesen, wie ein Produkt wie ein Schwalbe-Reifen und vor allen Dingen für den Schwalbe-Marathon. Das war sozusagen eine Paarung, die exzellent in den Raum passte und Vorbild war für viele weitere Kooperationen mit Fahrradherstellern.
Ich glaube tatsächlich ja, die Zeit der Alltagsräder und der Trekkingräder und sowas, die kam dann ja auch erst in den 90ern. Das heißt, das war ja dann sozusagen, der Boden war gesetzt und der Ausgangspunkt war gesetzt und jetzt dann konnte eigentlich der Markt erst beginnen, ne? Also ich erinnere mich an den Mountainbike-Boom, der dann auch an den 90ern stattfand. Aber Alltagsräder, das wuchs ja ganz stetig. Es gab keinen Boom, sondern es war eine ganz stetige Entwicklung. Und ich glaube, die hat uns unseren beiden Häusern sehr gut geholfen.
Ganz, ganz richtig. Also das ist auch heute noch sozusagen unser Rückgrat.
Ja, also vielen Dank, Herr Bulle, für das Interview. Vielen Dank für den kleinen Rückblick auf den Schwalbe Marathon und die Beteiligung des VSF da dran. Also ich hoffe, das gibt noch viele Jahre, wo genau diese Zusammenarbeit noch fruchtbar weitergeht. Vielen Dank.
Sehr gerne. Dankeschön.
Nächster Stopp ist 1990, ein Jahr nach der Wiedervereinigung, und wir treffen uns mit einem integrierten Schaltsystem am Rad in Bad Cannstatt mit Bernhard Lange im Hause Lange. Zum Start war es eine rostige Begegnung, davon können wir berichten. Hallo Bernhard.
Also wenn ich jetzt langjährige Mitglieder befrage nach Meilensteinen des VSF, dann taucht immer das rostige Ritzel an Shimano auf. Kannst du mich aufklären, wie es dazu gekommen ist?
Ja, das rostige Ritzel wurde damals an den Herrn Shimano vergeben. Als wir dem Herrn Shimano erzählt haben, dass er ein rostiges Ritzel bekommt, dann hat er, glaube ich, dem Hans van Vliet und mir gesagt, das ist doch genau das Richtige für euch. Und er hat, jetzt sage ich nicht gekniffen, aber er hat nicht unbedingt Lust gehabt, diesen tollen Preis entgegenzunehmen. Ja, und dann bin ich damals mit dem Hans van Vliet gemeinsam zu euch an den Messestand. Das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Und dann haben wir mal gewartet, was da so passiert.
Und dann hat man euch das rostige Ritzel überreicht und dann wart ihr natürlich irgendwie, also erfreut ist man darüber ja nicht.
Du überlegst natürlich, warum hat man uns das überreicht und warum haben wir diese Ehre bekommen? Und ich denke, das wurde mir auch dann später einfach, auch von der Ulrike Sade wurde mir das dann gesagt, letztendlich war das eine Reaktion auf, wir haben damals die STI, Shimano Total Integration Produkte gebracht. Und es war aber letztendlich alles ist eben Shimano und du kannst nicht mehr frei entscheiden, was du zusätzlich verbaust und was allerdings dann beim VSF, glaube ich, sehr negativ angestoßen wurde, dass du eben Komponenten und teilweise auch unterschiedliche Shimano-Gruppen nicht mehr die Teile austauschen konntest. Das heißt, du musstest zusätzlich Ersatzteile führen, du musstest deine alten Ersatzteile hoffen, dass du es irgendwie loswirst. Und wir haben letztendlich dadurch einen gewissen Zwang ausgeübt. Jetzt war ich damals noch ein paar Jahre jünger und fand es natürlich von meiner Warte alles ganz toll. Aber es gab einen einfach Denkprozess, der dann stattgefunden hat. Aber was wir auch daran gelernt haben oder daraus gelernt haben, ist, dass man tatsächlich in der Kommunikation verantwortungsbewusster sein muss, dass man mit den Händlern verantwortungsbewusster sein muss und dass man dann auch tatsächlich offen mit ihnen kommuniziert. Und was ich selbst gemerkt habe, dass sehr viele damalige, ja, ich sage jetzt mal VSF-Händler, die waren ja auch sehr, 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 sehr gut drauf. Ich meine, da wurde neben mir wurde geraucht, es wurde ordentlich Bier getrunken. Ich hatte irgendjemand neben mir, der war, also ich war ja damals auf einer Messe, da bist du mit Jackett und Anzug gekommen, ne? Und beim VSF war das nicht so ganz üblich. Ja, also ich war da vielleicht der spießige Businessman oder so, ja. Aber sprach die Fahrradsprache. Also ja. Damals war ich richtig in Saft und Kraft und fuhr auch täglich mit dem Rad in die Firma. Und Rad war mein Ein und Alles. Aber ich habe festgestellt, wir müssen diese tatsächlichen Händler dann auch zu uns einladen. Wir müssen ihnen die Firma präsentieren. Wir müssen auch zeigen, dass wir eben die Ersatzteile haben, dass wir auch ältere Ersatzteile haben und dass wir es auf keinen Fall irgendwie von uns ein Wunsch oder Wille ist, die Händler im Stich zu lassen. Ich glaube, das ist sowohl bei Shimano verstanden worden, als auch bei uns im Hause. Diese Kommunikation zwischen Händler, VSF und Shimano, das ist für uns ein ganz wichtiger Moment gewesen mit der Übergabe des Preises Rostiger Ritzel. Und deshalb haben wir beide, wenn man so will, dadurch auch einen Erfolg gehabt. Weil ihr habt uns gezeigt, so geht's nicht, nicht mit uns. Und wir haben daraus gelernt, wir müssen mit dem VSF kommunizieren, wir müssen ihn wirklich ernst nehmen und wir müssen eine Partnerschaft für die Jahre und Jahrzehnte aufbauen.
Wie war das denn bei der Preisverleihung? Wer ist dir denn da begegnet?
Ja, bei der Preisverleihung, ich bin ja mit dem Hans van Vliet dort hingekommen. Wir haben ja das Haus Shimano letztendlich repräsentiert. Und wir wurden also begrüßt von der Ulrike Sade und von Gerd Scholz. Und Gerd Scholz, ich meine, es war ein Jahr, nachdem mein Vater verstorben war, bin ich als Geschäftsjunger, ich war ja wirklich jung, ich war Anfang 30 als geschäftsführender Gesellschafter dorthin gekommen, noch mit Anzug, Krawatte, sehr aufgeregt, was da auf mich zukommt. Und der Gerd Scholz, letztendlich wirklich lange Haare, hohe Stiefel, Jeans. Vielleicht hat der Joint gefehlt, aber er hat ja auch geraucht. Also es wurde da munter geraucht an dem Stand. Und das war für mich schon auch sehr illuster, das zu sehen. Aber mit dem Gerd, das ist interessant, fand ich dann, es gab ja dann die Reden, es gab die Übergabe und ich bin zum Gerd natürlich auch hin und habe ihm gesagt, Gerd, das ist schon lustig, dass ihr uns einen Sachs-Ritzel übergeben habt, ja, weil ihr das Shimano-Ritzel habt ihr nicht zum Rosten gebracht. Und der Gerd hat natürlich dann schallend gelacht und wir haben uns als tatsächlich junge Menschen einfach begeistert dann ein Gespräch aufgenommen auf dem Messestand. Wir haben uns am Messestand, das war dann nach der Verleihung des großen Preises, haben wir uns dann auf den Boden gesetzt, Schneidersitz, Zigarette rauchend, beide, und uns dann über Gott und die Welt unterhalten. Ich habe dann über meinen Vater erzählt, er hat über seinen Vater erzählt. Und aus dieser tatsächlich Verleihung, und Gerd Scholz ist ja ist der Gründungsmitglied des VSF, ist dann eine Freundschaft bis heute gekommen. Und wir sind beide eigentlich stehen zu unseren Ansätzen und auch das, was wir gemeinsam für das Fahrrad getan haben. Und das verbindet mich auch immer mit dem VSF. Diese erste Geschichte mit einem Händler, einem VSF-Händler, der komplett anders war als ich, aber der Mensch zählt. Und das ist, finde ich, auch das ganz, ganz Wichtige in unserer Branche, dass wir eine Branche des Mittelstandes sind, eine inhabergetriebene Branche und dass man dann eben zusammenkommt und nicht nur über Zahlen, sondern man geht dann und baut das Fahrrad gemeinsam auf. Und das hat uns verbunden bis heute.
Ich finde ja, es ist ja auch ein Beleg dafür, wie offen du oder wie offen vielleicht du auch in Vertretung deines Unternehmens auch Menschen gegenüber bist, die jetzt vielleicht nicht erstmal auf den ersten Blick so angemessen oder formal rumlaufen, sondern die irgendwie in Wollsocken und mit langen Haaren rumlaufen. Das war für dich kein Handicap, es war für dich kein Hindernis, sondern es ging dir um die Sache und uns ging es ja auch um die Sache.
Genau. Und ich trenne da grundsätzlich. Menschen können anderer Natur, anderer Hautfarbe, anderer Religionsgemeinschaft sein. Was zählt, ist der Mensch. Und die Zusammenarbeit mit dem Menschen und das Menschliche überhaupt in den Vordergrund zu stellen. Wir sind in unserem Unternehmen mittlerweile mehr als 30 Nationen und das funktioniert wunderbar. Und ich habe damit auch überhaupt kein Problem, sondern trage das auch nach draußen. Das ist eine soziale Verantwortung, die wir alle haben. Wir haben das Glück und Privileg, dass wir hier in Deutschland geboren sind. Aber ja, es ist vollkommen egal, woher jeder kommt. Es geht um das Ganze.
Vielen Dank für dieses Statement. Das können wir alle gut gebrauchen und ist in diesen Zeiten ja besonders wichtig. Sehr schöne Geschichte. Vielen Dank, Bernhard, dass du uns da einmal kurz reingeholt hast. Und ich finde auch ein Meilenstein der VSF-Geschichte.
Danke für das wunderbare Gespräch.
Von Stuttgart radeln wir zurück in das Rheinland. 1993 ist es. Und dort treffen wir in Köln Andreas und wir sprechen über Kinderanhänger an unserem Reiserad. Hallo Andreas.
Hallo Uwe.
Ja, wir sind ja lange Weggefährten. Sag mir doch mal gerade, wann bist du denn in den VSF reingekommen?
Also ich habe ja im März 1993 mein Unternehmen offiziell gegründet und hatte die Gelegenheit, im Herbst 1993 erstmalig an einer VSF-Jahresversammlung teilzunehmen, mit dem Ziel, mich dort als ordentliches Mitglied zu bewerben.
Was wohl nicht ganz leicht war, wenn wir uns beide richtig erinnern, oder?
Ja, die Ironie ist, dass du damals sozusagen der leitende Aufnahme-Experte warst und mich hinsichtlich meines Geschäftsmodells und meiner Kompatibilität mit den Aufnahmekriterien des VSF interviewt hast. Ich will nicht sagen verhört hast, aber es ging in die Nähe dessen. Das Problem war, ich war ein Einzelunternehmer und hatte noch nicht mal einen einzigen Mitarbeiter Und das vertrug sich nicht mit den Statuten des VSF-Verband oder Verbund selbstverwalteter Fahrradbetriebe. Ich war natürlich selbstverwaltet, aber nicht als ein Team. Und da gab es eine längere, durchaus kontroverse Auseinandersetzung, die dann aber zu meiner Freude so aufgelöst werden konnte, dass ich als, ich sag mal, als Mitglied auf Probe bis auf Weiteres aufgenommen werden konnte.
Ich meine, das Kuriose ist ja, ich selber war ja auch nur Einzelunternehmer und ich habe diese Statuten und diese Satzung damals nicht verstanden. Absurd eigentlich, aber spannende Geschichte auf jeden Fall, die teilen wir heute noch und wissen auch noch ganz genau, wie es gelaufen ist. Sag mir doch mal, was war denn dein Geschäftsmodell, als du 93 dazugekommen bist?
Ja, das Geschäftsmodell war, dass ich sozusagen im Herbst 92 mich mit dem Thema Fahrradanhänger beschäftigt hatte, eben weil ich selber einen Bedarf hatte und ich wollte mich auch beruflich verändern und habe dann festgestellt durch Marktrecherchen, ich habe über 500 Händler angerufen, gefragt, was führt ihr für Fahrradanhänger und welche Fahrradanhänger führt ihr und warum führt ihr keine Fahrradanhänger, und kriegte also ein überraschendes Ergebnis, dass es sehr wenige Händler gab, die überhaupt Fahrradanhänger führten. Ich aber auf der IFMA 1992 über 25 Hersteller gefunden habe, die aus meiner Sicht interessante Produkte zeigten, aber überhaupt keinen Markt dafür hatten. Und ich hatte dann die Idee, ich sagte, also wenn ich ein solches Produkt habe, dann ist das wie bei anderen Konsumprodukten auch. Ich kann eigentlich nur dann sinnvoll mich entscheiden als Konsument, wenn ich über ein Angebot, ein Sortiment verfüge. So, und dieses Sortiment habe ich geschaffen, indem ich als Einzelunternehmer einen Katalog erstellt habe, in dem ich 50 verschiedene Fahrradanhänger abgebildet habe und diesen Katalog dann quasi als, heute würde man sagen, Online-Schaufenster, damals war das alles per Post, diesen Katalog dann an Interessierte verschickt habe. Ich habe in den verschiedenen Fachzeiten inseriert. Und da ist natürlich der VSF auch auf mich aufmerksam geworden. Und VSF war damals wirklich die einzige Händlergruppe, die, und ich sag mal aus politischen, verkehrspolitischen oder umweltpolitischen Gründen, wirklich für den Fahrradanhänger waren. Und die waren durch die Bank begeistert zu sagen, endlich sehen wir mal alles, was es gibt. Und insofern hatte ich da, ich sag mal, echte Verbündete.
Aber jetzt sag doch mal, du hast es jetzt gerade gar nicht im Detail erwähnt. Du hattest auch einen privaten Bedarf. Du hattest ja ein Kind, was du gerne mit dem Kinderanhänger fahren wolltest. Und Kinderanhänger waren überhaupt nicht salonfähig. Das war noch gar nicht, die hat man auf der Straße kaum gesehen. So, du hast ja eigentlich, du warst ja Wegbereiter dafür, dass Kinderanhänger auf dem Markt ihren Platz gefunden haben und auf der Straße sichtbar wurden. Das war, und da hast du die, da hattest du praktisch in den VSF-Geschäften ja auch eine Partnerschaft gefunden, die dir dabei geholfen hat. Ist das richtig?
Absolut. Der zentrale Ansatzpunkt war, dass ich den VSF-Kollegen verständlich gemacht haben konnte, pass mal auf, wenn ihr nur ein Produkt führt, ist das schwierig. Aber wenn ihr ein Sortiment führt, dann habt ihr Erfolg. Und das habe ich erfolgreich umsetzen können und hatte dann wirklich eine große Zahl, 30, 40, 50 Händler, die sich auf dieses Sortimentskonzept eingelassen haben. Und die haben großartig verkauft. So, und dann ging es ab. Und dann haben wir 96, 97 ja die Marke Chariot an Land gezogen. Und mit Chariot, die den multifunktionellen Kinderfahrradanhänger erfunden haben, haben wir dann echt abgeräumt.
Ja, das heißt, du hast ja zu Hochzeiten, wie viele Kinderanhänger hast du zu Hochzeiten verkauft?
Wir haben bis zur Akquisition von Thule, die Chariot gekauft haben, 75.000 Anhänger pro Jahr verkauft.
Wahnsinn, ne? Also eigentlich eine Erfolgsgeschichte.
Nur Kinderanhänger,
eine Erfolgsgeschichte, die seinen Start mit den VSF-Läden begonnen hat und du eigentlich mit einem kleinen Laden gestartet bist.
Also ganz genau. Also ich sage mal, ohne VSF hätte ich die Reichweite nicht erzielen können. Ich hätte den Bekanntheitsgrad nicht erzielen können. Und ohne die Bereitschaft der VSF-Händler, sich auf den Sortimentsgedanken einzulassen, was ja auch ein unternehmerisches Risiko war, hätten wir auch so nicht in die Breite gehen können. Und mit Chariot, die wir ja 97 hier importiert haben, nicht, das war ja gerade mal 3-4 Jahre nach Gründung, ging es dann wirklich ab. Und da haben alle von profitiert. Da haben die VSF-Läden von profitiert, ich habe von profitiert und die Konsumenten haben natürlich auch von profitiert.
Ja, vielen Dank, Andreas. Das ist wirklich irgendwie, ich finde, eine Erfolgsgeschichte, die uns sehr hilft, ein bisschen was über den VSF und die 40 Jahre des VSF zu erzählen. Vielen Dank dafür.
Die Deutschlandreise der VSF Meilensteine führt uns nun von Köln nach Darmstadt, wo wir das Reiserad gegen ein Faltrad tauschen und uns heute ein ganz großer der Fahrradwirtschaft begrüßt. Der hat nämlich 1995 ganz klein angefangen und mit dem Birdie die Bühne betreten. Ich begrüße Heiko. Hallo Heiko.
Sag mal, am Anfang, euer erstes Fahrradprodukt war ja das Birdie.
Genau.
Meine, es war 95. Dann sag doch mal, was hat denn der VSF dazu beigetragen, dass ihr euch sozusagen am Markt etablieren konntet?
Gut, wir haben das ja, wir haben das Birdie ja vorgestellt auf den Messen damals 1995, dann eben als fertiges Produkt und haben angefangen, unser Händlernetz aufzubauen und sind da natürlich auch ein bisschen durch die Republik getingelt und es war tatsächlich so, dass die VSF-Händler damals aufgeschlossen waren, auch solche neuen Konzepte ins Programm zu nehmen. Das war bei den traditionellen Händlern sicherlich nicht so der Fall. Und insofern hat sich das quasi zufällig ergeben, muss man ehrlicherweise sagen, dass unser Händlernetz doch sehr VSF-lastig war am Anfang.
Ja, ich meine, es gab ja nie eine Ausschließlichkeit und das ist auch für eine Firma wie euch ja überhaupt nicht, wäre ja auch nicht richtig gewesen. Ich meine, das zweite Produkt war das Avenue, oder?
Avenue und Culture, die kamen dann ja 1997. Das war dann ja schon etwas mainstreamiger, also immer noch in der Nische. Damals die ersten vollgefederten City-Räder. Klar, das war aber ein Markt, der dann auch von den VSF-Händlern mitentwickelt wurde, definitiv. Also am Anfang hat der VSF schon eine wichtige Rolle für den Vertrieb unserer Räder gespielt.
Ja, jetzt habe ich das auch aus den anderen Interviews ja wirklich in Erinnerung und sehr gut erfahren. Oft war der VSF ja sozusagen gerade bei einer Markteinführung und bei der Frage von Produkten, die vielleicht erklärungsbedürftiger waren, sehr aufgeschlossen und hilfreich. So, jetzt habt ihr ja auch eine Evolution hinter euch, die rasant ist. Ist es denn heute immer noch so, wenn ihr neue Produkte einführt, dass sozusagen VSF-Läden da auch, ich sage jetzt mal, eine besondere Rolle spielen oder hat sich das im Markt eigentlich verändert?
Naja, es hat sich schon ein bisschen relativiert, weil wir ja inzwischen auch sehr international unterwegs sind. Das heißt, wir haben ja, wir vertreiben ja in über 30 Länder und es ist so, dass wir natürlich auch auf bestimmten Auslandsmärkten entsprechend stark unterwegs sind und da natürlich auch mit Händlern im engen Austausch auch stehen und die natürlich auch eine wichtige Rolle spielen bei der Neueinführung von Produkten. Klar, wenn man jetzt nach Deutschland guckt, ist es sicherlich so, dass besonders wenn Produkte ein bisschen ausgefallener sind, glaube ich, die VSF-Händler schon eher aufgeschlossen sind, also der mainstreamige Fahrradhändler, wo es in erster Linie auch so um Stückzahlen geht und so. Also ich erlebe schon beim VSF, dass da eben noch überdurchschnittlich viel Herzblut mit dabei ist. Und das spiegelt sich eben auch in der Produktauswahl wieder. Also wenn man dann ein spannendes, neues Produkt auf den Markt bringt, dann sind schon die meisten VSF-Händler erstmal offen für, gucken sich das an und nehmen sowas dann auch mit ins Programm. Und das ist vielleicht bei anderen Händlern, wo es einfach auf schnellen Durchsatz, um schnellen Durchsatz geht, ist es vielleicht nicht so der Fall.
Ja, ich stelle ja immer die steile Behauptung auf, die VSF-Händler sind ja überdurchschnittlich selber auch Radfahrende. Du bist es ja auch und du hast ja Anfang des neuen Jahrtausends bist du ja auch im Beirat gewesen. Das war ja für dich nochmal eine besondere Rolle im VSF. Also wie hast du die erlebt?
Gut, ich hatte ja immer ein enges Verhältnis zum VSF. Wir waren ja relativ schnell dann Mitglied. Ich glaube, 97 wurden wir Mitglied im VSF, im Prinzip 2 Jahre, nachdem wir mit unseren Rädern auf den Markt gekommen sind. Und ich habe immer den Austausch mit den VSF-Händlern sehr geschätzt. Also ich war, glaube ich, auf fast jeder Mitgliederversammlung in den 30 Jahren oder wie viel das jetzt knapp 30 Jahren, in denen wir jetzt Mitglied sind, Ich habe immer diesen Austausch geschätzt und ja, dann war das irgendwann ein logischer Schritt. Ich glaube, der Lothar Könekamp hat mich damals gefragt, weiß ich noch, ob ich nicht Lust hätte, im nächsten Beirat zu sein. Mit dem habe ich mich auch so persönlich gut verstanden. Und dann sagte er, ey, komm, wir können doch zusammen in Beirat und es wäre doch ganz cool. Und dann war die MV und es war die Wahl und der Lothar hat sich gar nicht mehr aufgestellt. Also er hat mich so ein bisschen gelinkt, aber egal. Ich war dann dabei und ich war da 4 Jahre im Beirat und mir hat es auch Spaß gemacht, da mal in so eine Verbandsarbeit reinzuschauen. Das war ja für mich komplett Neuland. Und klar, da musste ich auch was lernen, dass man eben als Unternehmer kann man ja am Schluss sagen, so machen wir es jetzt, Faust auf den Tisch. Und das ging da halt nicht so. Da musste ich mich echt dran gewöhnen. Und ja, und auch so nach 4 Jahren muss ich sagen, habe ich gemerkt, das ist Verbandsarbeit ist nicht mein Ding. Also ich bin einfach Herzblut Unternehmer und freue mich dann auch, wenn ich die Dinge in die Richtung treiben kann, in die ich sie gern getrieben sehen möchte. Und ja, okay, das war da nicht immer der Fall, muss ich ehrlich zugeben. Aber es war trotzdem eine gute Erfahrung. Hat auch Spaß gemacht, mal zu sehen, was den VSF so hinter den Kulissen bewegt, was das für Themen sind. Und insofern habe ich das gern gemacht.
Ja. Ich finde, das war ja wahrscheinlich dein Kontakt mit der Basisdemokratie des Verbandes. Und das kenne ich auch zu Genüge. Das ist oft spannend und das ist auch richtig, aber es ist manchmal auch zäh. Völlig genau. Richtig. Ja, ich meine, letzte Verbindung noch. Heute bist du in der Zukunftswerkstatt noch aktiv und dabei. Da treffen wir uns ja 2-mal im Jahr und sprechen über die Zukunft des Fachhandels. Das heißt, du bist ja jetzt eigentlich auch immer noch sehr aktiv im VSF. Also das finde ich erstmal großartig, aber vielleicht noch 2 Worte dazu.
Ja, genau. Die Zukunftswerkstatt ist ja praktisch eine Runde, wo man völlig frei vom Tagesgeschäft oder von irgendeiner Agenda eben spannende Themen besprechen kann. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und das ist natürlich auch der Unterschied. Also wenn man jetzt in einer Funktion, in einem Verband eingebunden ist, dann muss es ja irgendwie ergebnisorientiert sein. Und das ist ja in der Zukunftswerkstatt schon anders. Also wir greifen einfach Themen auf, die uns spannend erscheinen, wo wir das Gefühl haben, das sind Themen, die uns in der Branche, in der Zukunft beschäftigen werden und besprechen das. Was man damit macht, ist immer völlig offen. Das kann mal ein konkretes Projekt geben, was sich daraus entwickelt. Das kann aber auch einfach nur mal ein Gespräch sein, ein Thema mal angerissen haben und jeder nimmt vielleicht irgendwas für sich mit nach Hause. Wo er nochmal tiefer reingeht in seiner eigenen Firma, in seinem eigenen Unternehmen. Und das finde ich ein Format, was ich total attraktiv finde.
Also, wir schätzen es auch, dass du dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit jetzt im Interview und auch deine Rolle im Beirat Anfang des Jahrtausends. Danke, Heiko.
Gerne.
Wir verlassen die Weltstadt Darmstadt und strampeln nach Wetter an die Ruhr. Dort hilft uns jemand, um seit Ende des letzten Jahrtausends unsere hochwertigen Räder sicher hinter Schloss und Riegel zu bringen. Wir begrüßen Christian Rothe. Hallo Christian.
Wenn ich richtig informiert bin, deine Geschichte und die Geschichte hochwertiger Schlösser sind sehr stark mit dem VSF verbunden. Erzähl doch mal gerade, wie das ist oder wie das zustande gekommen ist.
Ja, gerne. Uwe, vielen Dank. Als Auszubildender bei ABUS hier 1994 begonnen hatte und dann durch bestimmte, aus heutiger Sicht, glückliche Umstände in der jungen Abteilung mobile Sicherheit gelandet bin, die Ralf Puslat ja damals führte. Und dann relativ schnell, also in den Ende 90er Jahren auch zu seinem als Assistent von Ralf Puslat gearbeitet habe. In der Zeit bin ich dann mit dem VSF in Kontakt gekommen. Natürlich eher zunächst über das Thema Abrechnung, aber dann eben auch mit den einzelnen Händlern uns getroffen. Und da habe ich dann gelernt, was es bedeutet, Made in Germany Qualität wirklich wertzuschätzen, auch von Händlerseite und wie man sich dann dafür interessieren konnte.
Und begonnen hat es mit einfachen Spiralschlössern oder was war damals das, was da am Markt war?
Genau, also es war die Zeit, also jetzt nicht 94, sondern danach auch, wo dann die ersten Flügelschlösser auch gebracht wurden und auch die ersten sogenannten Stiloflex, also Panzerkabelschlösser, aber sehr viele Spiralkabelschlösser im Markt waren und auch von uns in den Markt geliefert wurden. Und unser Ziel war es ja von Anfang an, auf der einen Seite für jeden Endkunden auch von seinen finanziellen Möglichkeiten und von seinen Einsatzmöglichkeiten was zu bieten. Aber ansonsten war für uns ja ganz klar, wir wollen die sicheren Schlösser vermarkten. Wir wollen gerne für mehr Sicherheit in Deutschland und auch in der Welt sorgen. Das heißt, die guten Schlösser sollten vermarktet werden. Die guten Schlösser sind teuer, müssen gut erklärt werden, damit man sie gut verkaufen kann. Und das hat der VSF. Die meisten VSF-Händler haben das super hingekriegt und nun hatten irgendwie gute Wege, das hinzukriegen.
Und sag mal, der VSF wäre nicht der VSF, wenn er auch nicht immer ein bisschen fordernd gewesen wäre. Hat er euch auch herausgefordert, irgendwie die Schlösser noch besser oder anders zu machen? Gab es da auch Impact oder gab es den nicht?
Doch, den gab es jederzeit. Also ich kann mich auch an meine Reisen erinnern, die ich im Handel dann gemacht habe, um auch die Personen, die handelnden Personen kennenzulernen. Das war immer ein guter Mix aus Wertschätzung, ja, der Marke und dem Unternehmen gegenüber, aber auch an Wünschen. Ich bin fast nirgendwo rausgegangen, wo nicht auch Wünsche geäußert wurden hinsichtlich Produkteigenschaften, Produktfeatures, also auch Produktsortiments, Erweiterungen und so weiter. Gerade auch in Berlin, ich muss mich da immer wieder dran erinnern, das war damals eine Kryptonite-Hochburg. Ja, also da war mit Abus nicht viel los. Und mit dem Außendienst zusammen, Michael Jelinski, habe ich damals gesagt, das wird kein leichter Weg hier in Berlin. Aber es hat am Ende geklappt und wir hatten durch den Dialog, ja, eben durch den Dialog die Möglichkeit, auch die Wünsche aufzunehmen. Und dann ging es ja auch irgendwann los, dass die VSF-Gruppen Interesse anmeldeten, die deutsche Produktion zu sehen. Das waren wir bis dahin nur von großen Auslandskunden gewohnt, dass die da sich dafür interessierten. Und ich weiß es noch, wie dann so die ersten Gruppen kamen, da waren wir gar nicht richtig drauf eingestellt in Rehe, dass wir dort Besucherverkehr haben. Heute ist das Ganze ja ganz anders, hat sich ja so massiv entwickelt, dass es eigentlich keinen Tag gibt, ohne dass wir Besucher im Haus haben.
Gut, also ich stelle mal fest, eigentlich eine Geschichte, die jetzt schon mehrfach erzählt worden ist, der VSF war Wegbereiter für hochwertige Qualitätsprodukte, auch im Hause Abus, und hat das am Anfang auch stark befeuert und gefordert. Und deswegen ist die Verbindung auch so stark geworden, also sicherlich deswegen auch.
Absolut. Und es gab halt Serviceangebote von unserer Seite, die quasi ganz stark von VSF-Händlern genutzt wurden zum Endkunden hin, die wir sonst kaum transportiert bekamen. Ich nenne jetzt mal das Beispiel Plus und später X-Plus-Zylinder oder auch andere Zylindertypen. Man kann ja, wenn man einen Schlüssel hat, ohne weitere bei uns ein zweites Schloss mit dem gleichen Schlüssel in der Sonderanfertigung machen lassen. Ja. So, das war bis dahin bekannt, aber nicht sehr stark verbreitet. Der VSF-Händler, und damit meine ich jetzt natürlich alle so, also exemplarisch diese Art auch von Händlern, die auf die Details Wert legt, die haben das damals super vermarktet, auch über ihre Shops. Und diese Sonderaufträge, die damals reinkamen, waren sehr stark aus dem Bereich.
Ja, vielen Dank, Christian. Also ich glaube, wir haben einen sehr starken Eindruck bekommen von dem, was am Anfang passiert ist und was da sozusagen für eine Kraft dahinter steckte und was der VSF auch für Abus ein Wegbegleiter war.
Vielen Dank. Sehr gerne.
So, wir haben ein Alltagsrad aus Bremen mit Bereifung aus Reichshof bei Gummersbach und einer STI-Schaltung aus Stuttgart. Der Kinderanhänger hängt am Rad und das Faltrad für die andere Nutzung steht, gut abgeschlossen in der Fahrradgarage. Mit all den Fahrradprodukten radeln wir nun bereits mit Euro in der Tasche 2003, 2004 nach Nürnberg. Zu Thomas, der den nächsten Meilenstein an Bord bringt. Hallo Thomas.
Sag doch mal, VeloConnect, wann ist es entstanden und warum ist es entstanden?
Entstanden ist es ungefähr im Jahr 2003. Und es ist entstanden, weil ich einen Fahrradladen hatte, eine Warenwirtschaft verwendet habe und Kunde von Wiener Bikeparts war. Die hatten eine Schnittstelle angeboten, die mein Warenwirtschaftsanbieter, der da auch immer relativ weit vorne mit dabei war, unterstützt hat. Und damit konnte ich die nutzen. Ich konnte dadurch deren Artikelstamm, den vollständigen, runterladen. Ich konnte Preise einsehen. Ich konnte vor allem Verfügbarkeiten einsehen, was dann eine große Hilfe war, wenn am Samstag ein Kunde da stand, irgendein Produkt will. Und ich musste dann nicht 3 Tage warten oder 4, bis das Paket da war, sondern ich konnte sofort sagen.
Aber du hättest ja auch einfach in den Webshop gehen können.
Ja, aber dafür hätte ich mich dann immer separat einloggen müssen und das bei jedem Webshop nochmal einzeln. Das heißt, Passwort raussuchen und dann hätte ich auch allen Mitarbeitern die Passwortzugänge geben müssen. Und das wäre einfach wahnsinnig umständlich gewesen. Ich konnte so halt, konnte jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin aus der Warenwirtschaft mit einem Klick die Informationen abholen.
Ja, das heißt eigentlich ja eine großartige Vereinfachung für alle Händler, die da entstanden ist. Also warst du der Erste?
Na, also Wiener Bikeparts haben natürlich viele Händler genutzt, aber es waren ja auch die einzigen, meines Wissens, die wirklich so ein gut funktionierendes System hatten. Und dann hat eben Lieferant 2 und 3 angekündigt, hey, wir starten demnächst auch mit sowas. Dann habe ich meinem Warenwirtschaftslieferanten, der ja für sowas immer aufgeschlossen war, gesagt, hey, das hätte ich auch gern, wenn das fertig ist, dass du das implementierst. Der hat dann erst gestöhnt, ob das Aufwand, habe ich gedacht, naja, ist ja dein Job. Bis ich dann gemerkt habe, das muss ja nicht nur der Warenwirtschaftsanbieter machen, sondern das müssen ja alle 20, 30 anderen, die es in der Fahrradbranche gibt, auch tun. Das ist ja ein irrsinniger Aufwand dafür, dass alle immer das Gleiche wollen. Irgendwelche Preise, Bestellmengen. Und dann kam die Idee, naja, dann kann man sich doch auch standardisieren. Das wäre doch wesentlich einfacher, wenn man einen Standard hat, kann den jeder nutzen. Die Lieferanten sparen sich einen wahnsinnigen Aufwand. Die Warenwirtschaftsanbieter, der Händler sparen sich einen riesigen Aufwand. Und weil ich dachte, das betrifft ja nicht nur mich, sondern alle, bin ich zu meinem Verband. Das war damals schon der VSF. Habe den damaligen Geschäftsführer Albert Herrestal angesprochen und gesagt, es wäre doch ein Projekt, dass der VSF sich da um die Standardisierung kümmert.
Gut, du warst jetzt nun kein Programmierer und der VSF hatte auch keinen. Wer hat es denn gemacht?
Naja, die ersten Schritte haben dann erstmal wir gegangen. Albert hat sich dann zurückgemeldet und hat gesagt, Thomas, du weißt doch, was du willst nicht machen. Da war ich dann natürlich etwas so von Kopf gestoßen, weil, wie du sagst, ich bin kein Programmierer. Ich bin eigentlich nur ein guter Nutzer gewesen. Und ich hatte damals Kontakt zu Wolfram Hartmann, der beim Ratgeber Linden in Hannover gearbeitet hat, zu dem ich schon ein vertrauensvolles Verhältnis gehabt habe und habe mir dann gedacht, okay, dann müssen wir jetzt erstmal die wichtigen Player des Marktes zusammenholen, ob wir das zusammen machen können. Albert hat uns gesagt, in Frankfurt könnt ihr uns ein Büro organisieren beim Ökotest Verlag. Das war eine zentrale Lage in der Nähe vom Bahnhof. Und dann haben wir da die wichtigen Leute eingeladen und haben da so ein kleines Vorgespräch geführt und dann im Dezember Nachmittag. Als ich zurückkam, also meine Einschätzung war, das Politische, diese Menschen zusammenzubringen, ihre Egoismen zu überwinden, ist das größere Problem. Technisch, das macht man dann irgendwie mit XML, das wird dann kein großes Problem sein. Ludwig Balke war damals ein Informatikstudent, der beim Freilauf in Erlangen gearbeitet hat. Jörg war auch sehr beim VSF engagiert und dadurch hat Ludwig Balke von dem Thema mitgekriegt, hat mich angesprochen und hat gesagt, Thomas, ich könnte das machen, halt mal die Füße still. Wir müssen das erstmal auf politischer Ebene klären, ob das irgendwie funktioniert. Und letztendlich lief es dann aber tatsächlich darauf raus, dass Ludwig Balke die Programmierung übernommen hat, diesen Standard definiert oder weiterentwickelt hat. Er hat es auf Basis von einem schon bestehenden Standard weiterentwickelt und auf die Fahrradbranche angepasst und hat dann bei einem Großhändler, mit dem er auch in Kontakt hat, mit dem Friedrich von Trotha, der hat sich dann quasi als Pilot dafür zur Verfügung gestellt und bei ihm wurde es dann von Ludwig Balke das erste Mal implementiert. Und damit hatten wir dann auch so den Präzedenzfall, wo wir zeigen können, es funktioniert, es ist enorm hilfreich.
Also, wenn ich jetzt das richtig verstehe, 2003 der Startschuss, ein Treffen in Frankfurt mit wichtigen Playern des Marktes und dann eigentlich ein Pilot mit Friedrich von Trotha und nachher dann Schritt für Schritt auch Wiener Bikeparts und so weiter mit an Bord geholt. Ist das richtig?
Nicht ganz. Wiener Bikeparts ist bei seinem eigenen Standard geblieben, weil es eine politische Entscheidung war. Sie hatten ja auch einen Vorsprung. Sie konnten schon das, was VeloConnect dann erst entwickelt hat und 2 Jahre später konnte. Und bei VeloConnect, also ihren eigenen Standard hatten sie ja in der eigenen Hand. VeloConnect musste ja auch erstmal beweisen, dass es funktioniert und dass es betreut wird. Von daher sind diese 2 Standards, es gab einen von Wiener Bikeparts, den es schon immer gab, gefühlt, und es gab VeloConnect, der jetzt offenbar den jeder nutzen konnte.
In der Zwischenzeit ist es ja so, ich meine, es sind irgendwie so roundabout irgendwie 150 Lieferanten angebunden und es sind irgendwie Unterstützer dabei und so weiter. Und es ist ja jetzt auch neu in der Hände der D-Bike. Wie würdest du denn jetzt den Blick auf diese Entwicklung sehen?
Sehr gut, weil es mit einmal, dass mit den 150 Händlern ja offensichtlich sehr viele erkannt haben oder 150 Anbietern, wie groß der Nutzen von so einem einheitlichen System ist. Und nachdem es bis in der Vergangenheit ja in der Hand eines Verbandes war, der das so mitbetreut hat, wenn auch integer und mit viel Vertrauen, das er genossen hat, ist es, denke ich, jetzt schon auch ein sehr guter Schritt, das auf eine breitere Ebene zu stellen, die dann auch die Neutralität gewährleistet und eine professionellere Basis bietet.
Ja, also ich würde auch beurteilen, ein Riesenjob für die gesamte Branche. Also ganz, ganz viele Händler, ganz, ganz viele Warenwirtschaften sind da sozusagen angeschlossen, nutzen diesen Standard, vereinfacht sozusagen täglich die Arbeit und spart unheimlich viel Zeit. Also erstmal vielen Dank dafür, für diese Erfindung, für diesen Antrieb, den du damals gezeigt hast. Und das ist, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen, also gar nicht zu überschätzen sozusagen, was da eigentlich passiert ist. Also vielen Dank dafür.
Gerne.
Wir schreiben das Jahr 2008 und begegnen uns auf dem Weg von Nordhorn zu Andreas, wahrlich kein Unbekannter in der Fahrradwelt, und machen uns dieses Mal die Finger schmutzig. Wir gehen in die Werkstatt. Hallo Andreas.
Also wir sprechen über die Allride-Werkstatt und du warst unmittelbar dabei.
Von Anfang an sogar.
Wann war das denn?
Ach, du, solche Fragen darfst du mich nicht fragen. Da musst du mal in den Annalen nachschauen. Ist gefühlt ziemlich lange her, ja.
Ja, ich meine irgendwas 2008 oder 2009 in Erinnerung zu haben. Dann sag doch mal Allride-Werkstatt. Wie ist das denn gestartet und um was ging es denn damals?
Ja, also die Idee kam tatsächlich von mir. Du weißt, ich habe sehr viel direkt mit Händlern zu tun gehabt und mir die Probleme im Einzelnen angehört und habe natürlich auch immer versucht, einen weiten Blick in die Branche zu werfen. Und da war mir schon relativ früh klar, dass der Wettbewerb die Fahrradbranche auch irgendwann stark in den Griff nehmen wird. Und klar war mir dann auch, dass der einzige Punkt, wo die normalen kleinen bis mittleren Einzelhändler da mithalten können, war eben eine richtig gute Werkstatt. Und da nach meinen Beobachtungen die meisten Werkstätten eben noch nicht richtig gut waren, war es dann irgendwie eine logische Schlussfolgerung zu sagen, wir müssen etwas tun, eine Qualitätswerkstatt auf die Beine zu bringen, um diesen Händlern einfach einen Wettbewerbsvorteil am Markt zu generieren.
Jetzt hast du denen ja nicht beigebracht, wie man schraubt. Was heißt denn für dich richtig gut?
Nein, in erster Linie natürlich kundenorientiert. Also ich hatte immer im Hinterkopf Umfragen vom ADFC, aus denen immer wieder hervorging, dass die Kunden doch recht unzufrieden waren mit den Werkstätten. Das waren im Grunde genommen Kleinigkeiten, also dass die Termine nicht eingehalten wurden, dass die Rechnungen irgendwie nicht stimmten oder es hinterher zu teuer wurde oder irgendwie so Kleinigkeiten. Das waren so die Hauptkritikpunkte, die man ja relativ einfach beheben konnte. Und das ging natürlich nicht ums Schrauben, weil da waren zu dem Zeitpunkt zumindest alle sicherlich viel besser als ich. Also ich habe denen nicht das Schrauben beigebracht, sondern es ging darum, wie man die Werkstatt optimal führt aus Kundensicht, aber natürlich gleichzeitig auch die Effizienz verbessert.
Ja, jetzt hast du ja gesagt, das ist auch aus der Erfarbeit entstanden. Wie viel Betriebe waren denn beteiligt?
Naja, andersrum. Also ja, ein bisschen ist es aus der Erfarbeit entstanden, weil wir natürlich in den Erfa-Gruppen auch immer die Werkstatt mit im Fokus gehabt haben. Aber der Startpunkt war dann, also als es hieß vom VSF, wir machen das als VSF-Projekt, dass wir eben tatsächlich eine Werkstatt Erfa überhaupt erstmal gegründet haben. Am Anfang war es noch keine Werkstatt Erfa, sondern es waren einfach ein paar ausgewählte Betriebe, von denen ich wusste, dass die Inhaber schon einen guten Fokus auf ihre Werkstätten gelegt hatten. Und die haben wir einfach zusammengezogen und haben da einfach einen Erfahrungsaustausch gemacht, wie so eine Allride-Werkstatt, hieß sie dann ja später, wie die denn aussehen könnte. Und aus dieser ersten Gruppe ist dann tatsächlich die erste Werkstatt Erfa entstanden, die dann auch viele Jahre, glaube ich, sehr intensiv gearbeitet hat und die Werkstätten vorangebracht hat.
Und diese Werkstatt Erfa hat sozusagen auch die Standards gesetzt oder letztendlich an den Standards gearbeitet.
Genau.
Du hast das begleitet und das habt ihr dann und das ist dann verteilt worden an viele andere Betriebe auch.
Viele der Standards, die heute gelten für die Allright-Werkstätten, sind damals eben erarbeitet worden. Ich meine, das ist etwas, was in ständiger Entwicklung ist. Die ganze Digitalisierung ist natürlich etwas völlig Neues, was wir damals noch nicht auf dem Schirm hatten. Aber ich denke, viele der grundsätzlichen Standards haben wir damals gelegt.
Wie würdest du denn die Bedeutung von so einer Werkstattarbeit oder von VSF Allright heute beschreiben? Damals und heute vielleicht im Vergleich?
Also ich würde sagen, die Bedeutung hat noch gewaltig zugenommen. Also ich habe in den ersten Jahren natürlich auch immer Kontakt gehabt zu durchaus großen und sehr großen Händlern. Und gerade so die größeren Händler haben meine Sichtweise nicht unbedingt geteilt, um es vorsichtig zu sagen. Und inzwischen ist es so, jetzt nach Corona oder jetzt gerade auch in den letzten Jahren, wo ja die Branche ordentlich durchgerüttelt worden ist, höre ich auch von den großen Händlern ganz eindeutig, die Werkstatt ist wichtig. Ne? Also weil es einfach das entscheidende Unterscheidungsmerkmal ist gegen die ganz großen Strukturen, die da jetzt gerade die Fahrradbranche überrollen.
Sehr schön. Vielen Dank für deinen kurzen Ausflug in die VSF Allright Welt.
Sehr gerne.
Ich glaube auch, dass die Bedeutung ist nicht zu überschätzen. So, und viele Betriebe machen sich jetzt auf den Weg. Immerhin, ich sage jetzt mal 17 Jahre, nachdem das Projekt gestartet ist.
Ja. Langer Anlauf, ja.
Vielen Dank, Andreas.
Gerne.
Zum Abschluss unserer Reise kommen wir 2010 nach Berlin, genau genommen in die Landesvertretung NRW. Es ist die Geburtsstunde des ersten politischen Branchenkongresses und der Start bundespolitischer Arbeit in der Fahrradwirtschaft. Ich begrüße Albert Herresthal. Hallo Albert.
Sag mir doch mal bitte, wann war denn nochmal der erste Viva Velo-Kongress und was war dann der Beweggrund oder dein Beweggrund, das Ding ins Leben zu rufen?
Also der erste Viva Velo-Kongress hat tatsächlich stattgefunden im Jahr 2010. Und der Beweggrund geht eigentlich schon beginnt etliche Jahre früher. Es ging eigentlich uns immer darum, das Thema Radverkehr auf die bundespolitische Ebene zu heben. Der Bund hat ja immer gesagt, das ist alles kommunal und da haben wir eigentlich nichts mit zu tun. Dann gab es aber doch Erfolg bei dem Bemühen, das auf die bundespolitische Ebene zu bringen. 2002 war der erste Nationale Radverkehrsplan, gab es den vom Bundesverkehrsministerium, also es war ein Regierungsplan dann auch, vom Kabinett verabschiedet. Und 2005 bin ich dann in den Beirat zur Umsetzung dieses Nationalen Radverkehrsplans berufen worden. Also da ging das los, dass es wirklich bundespolitische Relevanz hatte. Aber es war so, die Branche war in den 2000er Jahren relativ unpolitisch, auch die anderen Verbände waren relativ unpolitisch. Und in Berlin präsent war sowieso niemand. Dadurch war das Thema auch nicht präsent. Und da haben wir 2008 im VSF-Team begonnen zu überlegen, was können wir da machen? Und können wir nicht mal einen Kongress etablieren, der richtig auch Bundesliga-Format hat? Und dann hat es 2 Jahre gedauert bis zur Realisierung, dann auch in der Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen, in der Location, die wir es ja dann auch viele Jahre gemacht haben.
Ja, das heißt, es fiel in eine Zeit, in der die Branche eigentlich unpolitisch war. So würdest du das beschreiben?
So muss ich das sagen, so haben wir das auch alle empfunden. Die Branche war relativ unpolitisch und das wollten wir verändern.
Ja, hat ja auch wirklich eingeschlagen. Der Kongress wurde ja sehr gelobt und war, glaube ich, auch das richtige Signal. Wie hat er sich denn in den Folgejahren dann entwickelt?
Ja, also wir haben ihn alle 2 Jahre gemacht, weil das so eine große Nummer war, dass wir dachten, irgendwie da brauchen wir auch wirklich einen langen Vorlauf, um ein qualifiziertes Programm zu geben und damit sich das nicht abnutzt und solche Geschichten. Ach, der hat sich auch von den Top-Referenten eigentlich sehr schön entwickelt. Es war immer wichtig, dass Politik dabei war, Politikvertreter, also parlamentarische Staatssekretäre im Bundesverkehrsministerium waren da, Ex-Minister Bodewig war da, also es war schon bundespolitisch auch aufgeladen. Wir haben dann auch Abgeordnete aus dem Parlament eingeladen, also Mitglieder des Deutschen Bundestages. Das hat sich dann schon so ein bisschen etabliert, auch als Treffpunkt mit Bundestagsabgeordneten. Und einige Jahre später, jetzt mache ich mal einen Sprung nach 2016, war dieser Abend nach dem ersten Via Velo-Tag auch die Plattform, an dem wir mit den Bundestagsabgeordneten, unter anderem Gero Storjohann damals von der CDU, beschlossen haben, diesen Parlamentskreis ins Leben zu rufen. Da war unsere Aufgabe als VSF ja eigentlich nur, das anzustoßen und ja, ins Leben zu rufen, aber gegründet werden musste der dann natürlich von Abgeordneten selbst.
Jetzt gibt es ja in der Branche, wir kennen sie alle, die Menschen, die politisch aktiv sind oder die sich politisch interessieren, die das auch dankbar angenommen haben. Und ich glaube, das ist bis heute so. Würdest du denn sagen, das war der Start für die, eine Plattform zu haben, wo sie sich treffen und branchenpolitisch irgendwie aktiv werden können oder zumindest sich informieren können?
Also ich würde es mal etwas anders formulieren. Es gab in der Branche, und damit meine ich jetzt auch herstellerseitig, viele Leute, die auch nicht zufrieden damit waren, dass der Zweirad-Industrieverband wenig politisch ausgerichtet war. Und die haben dann auch uns unterstützt bei der Durchführung des Viva Velo-Kongresses. Dafür waren wir sehr dankbar und ohne das wäre es auch gar nicht gegangen. Und durch den Erfolg des Kongresses hat es, glaube ich, mit dazu beigetragen, dass auch andere Verbände, ja, der ZIV, politisiert wurde, dann selber ja zum politischen Akteur geworden ist, wenn man ihn sich heute zum Beispiel anguckt und einige Jahre später dann ja auch Zukunft Fahrrad gegründet wurde, als im Grunde rein politisch, verkehrspolitischer Verband. Also es war ein Mosaikstein, glaube ich, in dieser Entwicklung, und hat vieles vorangetrieben, die Branche zu politisieren, ja.
Jetzt ist es ja in der Zwischenzeit so, das war ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch damals dein Wunsch, die Verbände eigentlich zusammenzubringen und das Ding gemeinsam zu machen. Jetzt machen die Verbände das gemeinsam, alle haben sich politisiert. Ist damit eigentlich ein Teil deines Ziels mit dem Kongress auch in Erfüllung gegangen?
Ja, das kann man so sagen. Das war von Anfang an eigentlich mein Wunsch, dass auf breite Basis zu stellen. Alle Fahrradverbände sollten da mit dahinter stehen und sollten das gemeinsam ausrichten. Das finde ich eine ganz tolle Entwicklung jetzt in den letzten Jahren, dass das auch umgesetzt wurde und dass das, ja, am Anfang waren dann natürlich auch immer Berührungsängste und Konkurrenz zwischen Verbänden gibt es ja auch. Das war am Anfang stärker und das ist euch aber jetzt ja auch gelungen, das zu überwinden. Das ist sehr gut.
Ja, Albert, erstmal vielen Dank für diesen Einblick in die Viva Velo-Zeit. Ich finde, ein Meilenstein des VSF, du hast es erfunden, du hast es sozusagen mit auf den Weg gebracht. Vielen Dank dafür.
Es wäre ohne das Team nicht gegangen. Also das ist ja eine Riesennummer und es waren alle dabei, es waren alle engagiert und auch die Vorarbeit mit dem Team, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und von daher bin ich auch sehr dankbar für diese Erfahrung, dass sie so positiv läuft.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine lange Reise hat sein 40. Zwischenziel erreicht. Nicht zu vergessen haben wir Nabendynamos, Rohloff-Naben, Leuchtwunder aus Tübingen und Meinerzhagen, Dreiräder aus Kriftel und aus Waltrop, Anhänger aus München und vieles, vieles mehr. Auch die aktuellen Meilensteine bleiben hier unerwähnt, aber das wisst ihr ja, die könnt ihr nachhören in unserem Podcast at Bikes for Future seit 2023. Wir grüßen euch alle, eure Podcaster Uwe, Thorsten und Marlene.